Lisa Marie, halt dich fest. Gestern habe ich einen ChatGPT gefragt, wie würdest du eine Begrüßung für Lisa Marie in der Düsseldorfer Wirtschaft oder für die Düsseldorfer Wirtschaft schreiben?
Also werden fest, ChatGPT ist ja künstliche Intelligenz. Habe ich in der letzten Zeit auch viel drüber gelesen. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, wie das in echt funktioniert, wenn du das getestet hast.
Okay, halt dich fest. Ja. Dies ist die Antwort. Also der erste Teil der Antwort.
Okay.
Guten Tag und herzlich willkommen zum Düsseldorfer Wirtschaft Podcast. Hier sprechen wir über die neuesten Entwicklungen, Trends und Ereignisse rund um die Wirtschaft in Düsseldorf und Umgebung.
Ja, klingt doch gut. Klingt nach dir, klingt nach uns. Nee, aber bin ich eigentlich ganz okay.
Du musst ja die Stimme jetzt wegdenken,
ich weiß den Text.
Nee, also der Text ist
ja, ich meine auch den Text.
Ja. Aber es geht noch weiter. Pass auf. Ich freue mich, dass Sie uns zugehört haben und hoffe, dass Sie unsere kommenden Episoden ebenfalls genießen werden.
Aber das ging doch jetzt um die Begrüßung, oder?
Genau.
Okay.
Irgendwie hat sie was nicht richtig verstanden.
Sollen wir mit uns keine Zeit verbringen?
Genau, es ging um die Begrüßung und sie hat Begrüßung, Verabschiedung quasi in einem gemacht.
Okay.
Ja. Außerdem stand da, dass sie unsere nächsten Episoden genießen. Ich glaube auch nicht, das ist dein Wording. Also jedenfalls habe ich das so noch im Podcast jedenfalls noch nie gehört. Nee, also hier jedenfalls nicht.
Nee, nur den Wein-Podcast, das sage ich immer wieder. Den Wein-Podcast, den ich für Gelsenkirchen gemacht habe, ist übrigens die Top-Folge aus Gelsenkirchen. Ich weiß auch wieso, die hat auch am besten geschmeckt.
Okay, also wir sind noch nicht ganz ersetzbar.
Nein,
mit der künstlichen Intelligenz.
Überhaupt nicht. Also wir doch sowieso nicht.
Gut, dann fangen wir an.
Ja, Sie haben es gerade gehört, ersetzbar sind wir nicht, deswegen hier wieder für Sie auf die Ohren. Die Düsseldorfer Wirtschaft gemeinsam mit Christoph, der mir gegenüber sitzt, und mit mir, Lisa Marie, Folge 120. Und wir bringen heute diese Themen mit. Am Freitag wird die Handwerksmesse Lust auf Handwerk eröffnet. Wir besuchen eines der ältesten Unternehmen unserer Stadt. Bis zum Ende des Monats gibt es die 1000. E-Ladesäule und es gibt Ärger wegen der Erhöhung der Parkgebühren. Da haben Sie vielleicht auch schon mal was zugehört. Genau, und dann sprechen wir noch über Electronic Partner, denn die Düsseldorfer Handelsverbundgruppe hat ihre Geschäftszahlen vorgestellt und unter anderem auch ein neues New Work-Konzept in der Zentrale in Lichtenbroich eingeführt und treibt das Thema digitale Transformation im Handel ziemlich weit voran. Genau, und das war jetzt kurz, aber das und vieles mehr hören Sie heute hier in unserer Podcast-Folge.
Und wenn Sie noch etwas für uns tun wollen, dann können Sie uns gerne empfehlen. Uns gibt es überall, wo es Podcasts gibt, in der App Ihrer Wahl und Sie können natürlich auch uns abonnieren, dann verpassen Sie keine Folge mehr und Sie können auch unseren Link unternehmerschaft.de gerne weiterleiten an Kolleginnen und Kollegen, Freunde und Bekannte.
Ja, und dann kommen wir doch gleich zum ersten Thema. Am Freitag werden die Düsseldorfer Tage der beruflichen Orientierung zusammen mit der Handwerksmesse Lust auf Handwerk eröffnet.
Es gibt bereits 3000. Was war?
Ich habe erst gedacht, ich hätte mich jetzt noch mehr versprochen. Aber ja, dann erzähl weiter.
Es gibt 3000 Anmeldungen von Schülerinnen und Schülern. Gleichzeitig, hat Lisa schon gesagt, werden die Düsseldorfer Tage der beruflichen Orientierung, DTBO, eröffnet. Die dauern bis zum 29. März und dafür sind auch bereits schon mehrere tausend Schülerinnen und Schüler angemeldet auf Entdeckungstour durch die Betriebe in unserer Stadt. Und wie gesagt, zum Auftakt gibt es Lust auf Handwerk.
Ja, gemacht wird das Ganze im Übrigen von der Kreishandwerkerschaft Düsseldorf und der Kommunalen Koordinierung Düsseldorf. Und über 20 Handwerksberufe werden an diesem Tag im Rahmen von praxisnahen Präsentationen und auch kurzweiligen Mitmachaktionen vorgestellt. Ich glaube, es stehen auch zahlreiche Auszubildende Rede und Antwort. Und am Vormittag und frühen Nachmittag besuchen die Düsseldorfer Schulen dann die Messe, die übrigens von 14 bis 17 Uhr auch für die breite Öffentlichkeit geöffnet sein wird.
Wer also dabei sein möchte, herzlich willkommen ab 14 Uhr am Freitag. Jetzt müssen wir nur noch sagen, wo das Ganze stattfindet, nämlich auf dem Campus des Franz-Jürgens-Berufskollegs und des Heinrich-Hertz-Berufskollegs auf dem Hennekamp, Ecke Redinghofenstraße 16 bis 20. Und alle Infos gibt es auch im Netz unter lustaufhandwerk.info. Das ist die Mitmachmesse Lust auf Handwerk und die DTBO finden Sie unter dtbo-dus.de.
Ja, und damit kommen wir jetzt auch zu unserem zweiten Thema heute hier in der Düsseldorfer Wirtschaft. Und zwar das Düsseldorfer Unternehmen Electronic Partner in Lichtenbroich gibt es jetzt seit 50 Jahren. Und die Verbundgruppe für Unterhaltungs- und Haushaltselektronik, IT, Multimedia und Mobilfunk hat jetzt die Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr veröffentlicht. Und es war ein herausforderndes Jahr mit vielen externen Sondereinflüssen, wie ja unter anderem auch Corona und der Krieg in der Ukraine. Und der Vorstand hat uns dazu Rede und Antwort gestanden.
Und zunächst stand vor dem Mikrofon Vorstandsmitglied Karl Trautmann. Wir hatten ihn zunächst gefragt, welche Punkte ihm bezogen auf die wirtschaftliche Entwicklung von Electronic Partner wichtig sind.
Also wir sind ja ein seit 85 Jahren in Düsseldorf ansässiges mittelständisches Familienunternehmen. Und für uns sind folgende Punkte ganz wichtig, das ist sozusagen unser Grundgesetz. Erstens, wir müssen profitabel sein, denn am Ende geben wir vielen Menschen hier Arbeit und das wollen wir natürlich auch nach vorne weiter tun. Also Profitabilität ist sehr wichtig. Das Zweite, und das ist mit verantwortlich oder ursächlich in Anführungsstrichen für den wirtschaftlichen Erfolg, den wir haben, ist, dass wir extrem flexibel sind und dass wir den Mut haben, neue Wege zu gehen, selbst dann, wenn die ab und an nicht in die richtige Richtung führen, da muss man eben umkehren. Aber Flexibilität und die Bereitschaft, Marktchancen, wenn man sie denn erkennt, auch zu ergreifen und dann in die Umsetzung zu bringen, das ist das, was uns ausmacht und das ist der Grund, warum wir in der Regel gute Zahlen vorweisen können. Es gibt natürlich Faktoren, die wir nicht beeinflussen können, wie zum Beispiel eine Corona-Pandemie oder ein Aggressionskrieg, der da in der Ukraine von Russland vom Zaun gebrochen worden ist. Das sind externe Einflussfaktoren, die wir natürlich vorher nicht planen können. Aber auch da müssen wir flexibel reagieren und das Beste draus machen. Wir sind Mittelständler. Das ist unser ganz großes Erfolgsgeheimnis. Mehr geht immer, aber man muss natürlich gucken, unter welchen Bedingungen die Zahlen zustande gekommen sind. Wenn ich da eine Sekunde etwas ausholen darf. Die Pandemie war für ganz, ganz viele Wirtschaftszweige in Deutschland eine echte Belastung. Wir müssen feststellen, dass die Pandemie und der Umstand, dass die Leute kein Geld für Theater, Kultur, Restaurant oder Reisen ausgeben konnten, dazu geführt haben, dass sie in unserer Branche, also in der Consumer-Elektronik im weitesten Sinne, mächtig investiert haben. Das heißt, das Jahr 2020 und das Jahr 2021 waren umsatztechnisch betrachtet für unsere Branche ein sehr gutes Jahr. Was passiert, wenn die Leute wieder reisen können, wenn die Restriktionen aufgehoben ist? Es ist klar, das freie Budget wird für andere Dinge ausgegeben. Und unter dieser Prämisse, wenn man das sich vor Augen hält, zuzüglich Energiekrise, Krieg in der Ukraine und all die Dinge, dann sind wir mit dem Ergebnis 2022 sehr zufrieden. Und natürlich, wir sind auch wieder profitabel gewesen, wie in allen Jahren vorher auch.
Ja, das war Karl Trautmann zur wirtschaftlichen Entwicklung von Electronic Partner. Und jetzt sprechen wir mit Vorstandsmitglied Friedrich Sobol, der uns das neue New Work-Konzept der Düsseldorfer Verbundgruppe vorstellt. Und anschließend verrät er dann noch, was die Kernpunkte bei der Generalsanierung des Verwaltungsgebäudes in Lichtenbroich waren.
Vor allem viel Vorbereitungszeit. New Work, die Umstellung eines Unternehmens auf ein neues Arbeitsmodell, auf ein neues Arbeitszeitmodell, erfordert viel Vorarbeit. Und wir selbst haben über 1,5 Jahre Vorarbeit in das Thema gesteckt, das wir jetzt mit 1.1. begonnen haben. Warum ist die Vorarbeit notwendig? Erstens einmal, weil sie technisch die Voraussetzungen schaffen müssen, dass die Mitarbeiter überhaupt die Möglichkeit haben, von zu Hause entsprechend auf alle Unterlagen, die sie für die Arbeit benötigen, zugreifen zu können. Dann die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern nicht nur technisch einrichten, sondern auch das neue Art, miteinander zu arbeiten, schulen müssen. Und dann geht es weiter, dass man, wenn wir das so, also so wie wir es gemacht haben, im Rahmen auch einer Arbeitszeitverkürzung auf 35 Stunden, 4-Tage-Woche haben, dann noch die Herausforderung haben, dass sie alle Prozesse, die sie im Unternehmen haben, neu auf den Prüfstand stellen müssen, um zu sehen, wie sie diese 10% weniger Arbeitszeit kompensieren können und die Mitarbeiter darauf auch entsprechend trainieren. Weil sonst hat man nur verzweifelte Gesichter oder Führungskräfte, die sagen, sie brauchen 10% mehr Mitarbeiter, um dasselbe bewerkstelligen zu können. Also ich kann jedem nur empfehlen, das wirklich mit Bedacht und Schritt für Schritt einzuführen, sonst wird es mit großer Wahrscheinlichkeit scheitern. Die Kernpunkte waren, dass wir vorher in 3 Bürogebäuden unsere Mitarbeiter aufgeteilt haben. Wir haben dann eine Umfrage gemacht, wie die Arbeitsverhältnisse von der Aufteilung Homeoffice-Büro sind und dann 4.500 Quadratmeter Bürofläche im Haupthaus kernsaniert haben und auf die neuen Anforderungen eingegangen sind. Weil, wenn du halt nur 1 oder 2 Tage in der Woche im Office bist, dann hast du auch keinen Schreibtisch mehr für dich alleine, sondern den teilt man sich dann halt mit einem Kollegen. Und das hat komplett neue Büroräumlichkeiten mit sich gebracht und auch die Art, wie man miteinander dann, wenn man im Büro ist, umgeht, hat erfordert, dass wir neue Lounge-Bereiche eingeführt haben oder New Workspaces, wo das Teamwork einfach anders funktioniert als in einem klassischen Besprechungsraum.
Wir hörten Friedrich Sobol, Vorstandsmitglied bei Electronic Partner hier in Düsseldorf und verantwortlich unter anderem für das neue New Work-Konzept der Verbundgruppe. Und dann hatten wir auch noch Matthias Assmann vor dem Mikrofon, der im Vorstand von EP verantwortlich ist für digitale Transformation im Handel. Wir fragten ihn, was genau das bedeutet, was ihm in diesem Zusammenhang wichtig ist und was die Herausforderungen bei der Umsetzung sind.
Digitale Transformation heißt vor allem, Geschäftsprozesse zu verstehen und darüber nachzudenken, wo diese Geschäftsprozesse verwendet werden sollen. Denn ein Geschäftsprozess an sich ist erstmal kein Selbstzweck. Er muss einen Zweck erfüllen. In unseren Fällen geht es darum, dass der Geschäftsprozess einen Kunden bedient, dass es um den Kunden draußen vor Ort geht in unserer Filiale. Und da muss diese digitale Transformation genau richtig einhaken. Besonders wichtig ist, dass Geschäftsprozesse sauber funktionieren, einfach zu erlernen sind. Die digitale Transformation muss den Fokus darauf legen, dass der Mitarbeiter, der in diesem Prozess arbeiten soll, einfach in diesem Prozess arbeiten kann, dass Fehlerquellen eliminiert werden und dass die Qualität des Prozesses entsprechend auch gut ist. Die Hauptherausforderung bei den Geschäftsprozessen ist ganz klar, dass die Mitarbeiter nicht viel Zeit haben, sich in entsprechend neue Geschäftsprozesse einzulernen. Das heißt, man muss diese ganzen Themen so verpacken, dass es einfach während der Arbeit erlernt werden kann, sauber erlernt werden kann und ohne große Fehlerquellen.
Die Handels- und Verbundgruppe Electronic Partner hat ein herausforderndes Geschäftsjahr abgeschlossen. 2022 war aufgrund der bekannten und vielfach diskutierten externen Sondereinflüsse für das Düsseldorfer Unternehmen und seine Mitglieder eine echte Herausforderung. Und deswegen sprachen wir heute mit den Vorstandsmitgliedern Karl Trautmann, Friedrich Sobol und Matthias Assmann. Sie erinnern sich, in Folge 118 feierten wir unsere auditive Betriebserkundung Premiere in unserem Podcast. Rund 400 Menschen übrigens hörten die Folge, vielen Dank dafür. Und für den heutigen Podcast besuchten wir eine der ältesten Gießereien unserer Stadt, vermutlich auch die älteste Gießerei, in Ella. Und die Chefin persönlich, Katrin Grüne, führte uns durch den Betrieb und los geht's, Christoph, ne?
Trotz voller Auftragsbücher hat die Branche viele Sorgen. Gießereien sind sehr energie- und lohnintensiv. Und das bedeutet hohe Kosten, die eine Herausforderung auf jeden Fall sind. Zudem gibt es immer mehr und sehr hohe Umweltschutzauflagen. Und nicht zuletzt leiden unsere Gießereien unter Materialengpässen durch gestörte Lieferketten.
Aber jetzt hören wir erstmal hinein in unsere Betriebserkundung und Frau Grüne stellt uns zunächst das Unternehmen vor.
Ja, hallo, mein Name ist Katrin Grüne. Ich bin Geschäftsführerin bei der Firma Dillenberg in Düsseldorf am Standort Eller. Mein Urgroßvater hat das Unternehmen 1919 gegründet. Wir sind also ein klassisches Familienunternehmen. Er hat damals mit der Gießerei begonnen im Sandguss und hat das Ganze weiterentwickelt mit anderen Gießverfahren. Heute haben wir auch noch den Schleuderguss und den Strangguss und bearbeiten unsere Teile fertig als Maschinenbaukomponente. Wir beliefern im Schwerpunkt den Maschinen- und Anlagenbau, sind da sehr breit aufgestellt. In viele verschiedene Branchen liefern wir da. Wir haben einen großen Schwerpunkt in der Windkraft. Wir liefern Gleitlager für Windkraftgetriebe. Das ist das, was wir in den letzten Jahren fokussiert haben. Und wir haben hier rund 100 Mitarbeiter am Standort mit vielen Auszubildenden in allen Produktionsbereichen und auch in der Verwaltung. Wir gehen einfach mal nach unten und gehen mal eine Runde durch den Produktionsbetrieb von der Gießerei über die Vordreherei in die Bearbeitung und lassen über die Geräusche das Produkt mal auf uns wirken. Und werden am Ende quasi vor einem fertigen Gleitlager für die Windkraftgetriebe stehen.
Also ein sehr interessantes Unternehmen, 1919 in Düsseldorf in Eller gegründet, über 100 Jahre in Familienhand, konsequente Kundenorientierung und ein sehr engagierter Ausbildungsbetrieb.
Ja, und jetzt gehen wir in den Betrieb zur ersten Station und zwar zum Schleuderguss. Es zischt, es raucht, es rattert. Arbeiter in Schutzanzügen stehen an den Schmelzöfen.
Ja, hier sind wir in der Gießerei im Schleuderguss, wo wir auf den Ofenbühnen in den Induktionsöfen das Metall schmelzen. Da setzen wir zum einen Späne ein aus unserem eigenen Kreislauf. Zerspannungsspäne, die quasi in der Bearbeitung entstehen, aber auch Blockmaterial, was wir aus Sekundärhütten zukaufen, verschmelzen das Material und vergießen es dann in vier verschiedenen Schleudergießmaschinen, abhängig davon, welche Größe der Gussrohling für die weitere Bearbeitung haben soll. Wir verarbeiten hier 100 verschiedene Legierungen, alle auf Kupferbasis. Und sind im Durchmesserbereich bis zu einem Meter unterwegs.
In keinem anderen europäischen Land werden mehr Gusserzeugnisse produziert als in Deutschland. Deutsche Gussprodukte und die technologische Kompetenz der deutschen Gießereien sind weltweit sehr beliebt.
Zurück in die Produktionshalle der Firma Dillenberg in Eller. Mit Katrin Grüne sind wir bereits an der zweiten Station, einer Gießpfanne, und die muss exakt gesäubert werden.
Hier stehen wir vor einer Gießpfanne, die wir nach dem Abguss reinigen und sauber machen, um für den nächsten Abguss sicherzustellen, dass wir keine Rückstände von festem Metall in der Gießpfanne haben, damit wir einen lunkerfreien Guss haben.
Der nächste Produktionsschritt ist die Vordreherei. Eine große Halle mit hochmodernen computergesteuerten CNC-Maschinen. Neben Drehmaschinen, auf denen Werkstücke mit kleineren Abmessungen vorgedreht werden, gibt es hier auch Karusselldrehbänke.
Wir stehen jetzt vor der Vordreherei. Das ist der nächste Prozessschritt in der Herstellung der Gussteile. Da wird die schwere Gusshaut sowohl innen als auch außen von den Rohlingen zerspannt und abgenommen. Und die Teile werden quasi auf das Vordrehmaß zerspannt und auch gestochen, um dann quasi in der Fertigbearbeitung final nach Zeichnung bearbeitet zu werden.
Die Gießereibranche ist in unserem Podcastland und in Deutschland ein großer und wichtiger Wirtschaftszweig. Die Branche beschäftigt in rund 600 Eisen-, Stahl- und Nicht-Eisenmetall-Gießereien knapp 70.000 Mitarbeitende. Und die Gießereiindustrie ist überwiegend mittelständisch strukturiert. Dabei ist die wirtschaftliche Bedeutung der Branche enorm. Es gibt innerhalb des Investitionsgüter produzierenden Gewerbes kaum eine Branche, die nicht Teile aus einer Gießerei verwendet.
Wir gehen nun in die Fertigbearbeitung. Ein umfangreicher Maschinenpark mit verschiedenen Bearbeitungszentren steht hier zur Verfügung. Unter anderem müssen alle Teile noch einmal exakt ausgemessen werden. Und dabei geht es um Millimeter, sogar um Mühmeter.
Gut, jetzt befinden wir uns in der Fertigbearbeitung. Hier werden die verschiedensten Gussstücke für die unterschiedlichsten Anwendungen nach Zeichnung und Vorgabe des Kunden fertig bearbeitet, werden dann nochmal über die Messmaschine vermessen und auf ein Tausendstel genau quasi in den Messprotokollen dokumentiert. Vielleicht nochmal ein paar Sätze zu den verschiedenen Anwendungen. Also wir haben zum größten Teil Gleitlager, die wir fertigen, sowohl für den Baumaschinensektor als auch für den Getriebesektor. Ich hatte eben das Thema Windkraft erwähnt. Wir fertigen aber auch Schneckenradrohlinge für die Antriebstechnik, aber auch verschiedenste Anlaufscheiben, Pumpengehäuse, Leitlager für die Elektroindustrie. Wir sind da sehr, sehr breit aufgestellt, allein über die verschiedenen Durchmesser und Gießverfahren, die wir haben, sodass wir quasi in die unterschiedlichsten Branchen liefern. Wir sind natürlich zertifiziert nach der 9001-2015. Das ist im Grunde Voraussetzung, um überhaupt am Markt agieren zu können. Ohne eine Qualifizierung und Zertifizierung ist das heute eigentlich gar nicht mehr möglich, weil wir quasi in viele größere Unternehmen auch liefern. Das Thema Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz ist bei uns sehr hoch geschrieben, insbesondere in den Gießereibereichen ist das ein wichtiges Thema, dass jeder weiß, wie er sich zu bewegen hat, um sich selber und auch die anderen zu schützen. Und um Unfälle zu vermeiden. Wir sind seit vielen Jahren zertifiziert durch die Berufsgenossenschaft und haben das Siegel sicher mit System, was im Grunde die Grundlage ist für unsere tägliche Arbeit zum Thema Arbeitssicherheit. Das Thema Fertigbearbeitung und Wertschöpfungstiefe ist heute das, was uns am Markt stark macht. Bei uns werden heute ungefähr 70-80% der Gussteile als fertige Maschinenkomponente verkauft. Wir haben in 2007 nochmal expandiert und eine weitere Fertigbearbeitungshalle im Anschluss an die Bearbeitung gebaut, die mit diversen CNC-gesteuerten Drehautomaten bestückt ist. Daneben haben wir noch eine Fräserei, wo die Teile schwerpunktmäßig gefräst werden und noch einen Bereich für unsere Auszubildenden, weil auch da ist heute unser Schwerpunkt in der Zerspanung zur Ausbildung des Zerspanungsmechanikers, sodass wir, was die Bearbeitung angeht, sowohl in der Vordreherei, aber mit Schwerpunkt in der Fertigbearbeitung sehr breit aufgestellt sind.
So, und unser Gießereiprodukt ist jetzt nun fast fertig. Der nächste wichtige Schritt ist die Abnahme. Hier wird unser Produkt erneut auf Herz und Nieren geprüft. Erst wenn hier alles okay ist, also keine Mängel aufzuweisen sind, darf das Produkt für den Versand vorbereitet werden.
Bevor die Teile uns verlassen oder die Fertigbearbeitung verlässt, wird nochmal eine Endkontrolle aller Stücke durchgeführt, dass sowohl für die Gussqualität, dass über verschiedene Prüfverfahren die Gussqualität sichergestellt wird, aber auch was vor allen Dingen die Maßlichkeit angeht, weil wir hier im Mühbereich fertigen, nach Kundenvorgabe, nach Kundenzeichnung und die Teile über eine 3-Dreh-Messmaschine nochmal komplett vermessen werden und dann mit einem Maßprotokoll quasi an den Kunden verschickt werden. Und wenn das quasi alles den Vorgaben und der Qualitätsanforderungen entspricht, können die Teile quasi in den Versand geschickt werden.
Mittlerweile haben wir die Produktionshallen wieder verlassen und stehen auf einem großen Open-Air-Platz. Vor uns sehen wir viele, viele Gussteile und einen Gabler-Stapler, der verlädt gerade Ware auf einen großen Sattelschlepper.
Also wir sind jetzt an der letzten Station angekommen und stehen hier vor dem Versand, wo die Teile auf Paletten gesichert werden und verpackt werden und von verschiedenen Speditionen quasi an den Kunden gebracht werden. Die Kunden sind sehr, sehr vielseitig. Wenn wir Schneckengetriebe haben, werden die beim Endkunden noch verzahnt und dann in kleineren oder auch größeren Getrieben eingesetzt. Die größten Schneckenräder, die wir herstellen, werden in großen Mühlen eingesetzt. Da sprechen wir aber dann auch von Gussteilen, die einen Außendurchmesser von ungefähr 1000 oder 1200 Millimeter haben. Das sind so die größeren Teile, die wir herstellen. Wenn das Ganze eher so in die Hydraulik geht, in Hydraulikaggregate, dann sind es Gleitlager für den Maschinenbausektor, die auch in größeren Stückzahlen hergestellt werden. Wir sind grundsätzlich ein Betrieb, der in Kleinserien unterwegs ist, also Stückzahlen so zwischen 10 und 100 Stück. Wenn wir von 10 Stück sprechen, ist das für uns eigentlich schon eine Serie. Ansonsten sind wir ein Einzelteilfertiger. Wir arbeiten auch viel für die Revision oder Instandhaltung von Maschinen. Und da fallen natürlich sowieso kleinere Stückzahlen an. Wir hatten zu Anfang gesprochen über das Gleitlager für die Windkraftgetriebe, für die Windkraftindustrie. Die bewegen sich auch in größeren Dimensionen und Stückzahlen. Das ist ein Serienprodukt, was sehr sensibel ist und quasi als Lager in den Getrieben verbaut wird und dann hier vom Hof an unsere verschiedenen Kunden gebracht wird und da in verschiedenen Getriebetypen verbaut wird und dann auf dem Feld oder auch auf See quasi in Windkraftgetrieben zum Einsatz kommt.
Ja, und das war sie, unsere zweite auditive Betriebserkundung in unserem Podcast Düsseldorfer Wirtschaft. Und zu Besuch waren wir bei einer der ältesten Unternehmen unserer Stadt, die Gießerei Dillenberg im Stadtteil Eller. Besten Dank übrigens an die Chefin Katrin Grüne für ihre Zeit. Und wenn Sie Lust bekommen haben, uns Ihren Betrieb vorzustellen, dann freuen wir uns. Schreiben Sie uns dazu gerne eine E-Mail an podcast@unternehmerschaft.de oder sprechen Sie uns auch einfach auf der einen oder anderen Veranstaltung an. Das ist natürlich auch kein Problem. Und Sie erreichen uns auch wie immer über Instagram unter unternehmerschaft-podcast.
Und damit kommen wir jetzt zu unserem Nachrichtenmüsli.
Der Countdown läuft. Bis Ende März soll die 1000. E-Ladesäule in unserer Stadt an den Start gehen. Das teilte uns jetzt die Stadt mit. Die Säulen befinden sich auf Parkplätzen, in Parkbuchten, an den Straßen und auch an Supermärkten und Tankstellen. Dieses Netz soll in den nächsten Jahren in allen Düsseldorfer Stadtteilen noch deutlich ausgeweitet werden. Es soll auch immer mehr Schnellladestationen geben und die meisten Ladepunkte werden von den Stadtwerken betrieben.
Wir haben an dieser Stelle schon oft über das Parken in unserer Stadt gesprochen, das jetzt auch teurer wird. Es hagelt aber Kritik von Seiten der Opposition und vom ADAC. Die FDP spricht beispielsweise von einer reinen Erziehungsmaßnahme, die die Betroffenen viel kostet. Der ADAC kritisiert, dass vor allem Familien betroffen sind, die meistens auf das Auto angewiesen sind. Zudem sei mit einem Dauerausweis keine Parkplatzgarantie verbunden, sondern nur die Erlaubnis, in einem bestimmten Wohngebiet einen Parkplatz suchen zu dürfen. Zum 1. Oktober sollen die neuen Gebühren eingeführt werden. Das spült 10 Millionen Euro mehr in die Kassen unserer Stadt.
Auf Balkonen in unserer Stadt wird es zukünftig kleine Solarkraftwerke geben. Für Haushalte mit einem geringen Einkommen gibt es dafür jetzt eine besondere Förderung. Wer einen Förderantrag stellt, muss deshalb den Düsselpass vorlegen. Mit ihm bekommen Menschen mit wenig Einkommen generell besondere Vergünstigung. Anträge zur Förderung können seit diesem Montag, also dem 20. März, gestellt werden. Solarkraftwerke für Balkone kosten rund 1.000 Euro. Eine solche Anlage erzeugt bei guter Ausrichtung bis zu 400 Kilowattstunden Strom pro Jahr. Und damit können zum Beispiel ein Kühlschrank und eine Waschmaschine in einem Zwei-Personen-Haushalt ein Jahr lang betrieben werden.
Wir sprachen eben über das erfolgreiche Geschäftsjahr von Electronic Partner. Auch Henkel in Holthausen legte jetzt seine Zahlen vor. Trotz aller Herausforderungen konnte Henkel ein deutliches Umsatzwachstum und eine robuste Ergebnisentwicklung erzielen und wichtige strategische Maßnahmen umsetzen. Der Umsatz konnte mit 22,4 Milliarden Euro einen neuen Höchststand erreichen. Das betriebliche Ergebnis liegt bei 2,3 Milliarden Euro. Alle Zahlen und was Henkel jetzt zukünftig plant, Das erfahren Sie auf unserer Webseite.
Kann diese Innovation dauerhaft auf dem wirtschaftlichen Markt bestehen? Bestehen zukunftsorientierte Erfolgschancen? Umfasst das Konzept neuartige, nachhaltige und positive Entwicklung? Das sind 3 von 7 Kriterien, die Projekte darstellen müssen, um in den Bewerberkreis zum Rheinischen Innovationspreis zu kommen. Und jetzt fand dazu im Industrieclub Düsseldorf die entscheidende Jury-Sitzung statt. Gemacht wird der Innovationspreis von der Unternehmerschaft Düsseldorf. Und diesmal kamen Bewerbungen aus dem Rheinland und dem Ruhrgebiet sowie aus den Bereichen Technologie, Digitalisierung, Forschung, Entwicklung und Recruiting zusammen. Den Gewinner verraten wir an dieser Stelle natürlich nicht, sondern erst im Rahmen des Düsseldorfer Arbeitgebertages im Mai.
Und das waren sie, unsere Meldungen aus der Düsseldorfer Wirtschaft. Nachzulesen plus all neuen Meldungen vom heutigen Tage unter unternehmerschaft.de.
Ja. Und das war sie, die 120. Podcast-Folge hier in der Düsseldorfer Wirtschaft. Und Sie haben es hier und da gemerkt, wir kamen ein bisschen ins Stottern, zumindest ich, und ins Schweratmen. Liegt aber auch daran, dass es sowas von vielen Neuigkeiten in den vergangenen Tagen gab, dass unser Podcast heute ziemlich vielfältig unterwegs war. Aber wenn Sie jetzt immer noch dabei sind, dann war es sicherlich auch interessant für Sie.
Und das würde uns freuen. Umso mehr freut es uns, wenn Sie uns Ihr Feedback geben zu dieser Folge, gerne persönlich oder auch per E-Mail unter podcast@unternehmerschaft.de oder auch als PM bei Instagram unter unternehmerschaft-podcast.
Genau, und wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, dann können Sie auch etwas für uns tun, denn wie immer dürfen Sie uns sehr gerne weiterempfehlen. Uns finden Sie nicht nur in Ihrer Podcast-App Ihrer Wahl, sondern auch natürlich auf unserer Homepage unter www.unternehmerschaft.de. Und den Link können Sie sehr gerne weiterleiten, wo immer Sie das auch weiterleiten möchten, private, berufliche Netzwerke und, und. Wir haben extra eine Rubrik mit Podcast eingerichtet. Alles schön kompakt.
Wir danken allen, die beigetragen haben, dass dieser Podcast gemacht werden konnte. Natürlich danken wir unseren vielen, vielen Gästen, heute sehr viel. Mhm. Und wir danken unserem Produzenten Frank Wiedemeyer und den Streambox Studios.
Ja, und heute ist ja auch bekanntlich wieder unser Mega-Medien-Mittwoch. Und das bedeutet, dass Sie heute Abend, wie immer mittwochs, auch unser Radiomagazin auf Antenne Düsseldorf hören können. Nach den 19 Uhr Weltnachrichten geht es dann dort los. Das Magazin heißt zwar genau wie hier, aber Sie hören dort andere Themen und andere Stimmen. Also auch auf diesem Kanal herzlich willkommen.
Wir machen jetzt eine kleine Podcast-Pause. Erstens stehen wir jetzt voll im Dampf der Düsseldorfer Tage der beruflichen Orientierung und dann folgen ab dem 31. März ja auch unsere Osterferien hier in NRW. Wenn Sie im Urlaub fahren, dann wünschen wir Ihnen viel Freude, gute Erholung und eine gesunde Rückkehr.
Ja, und das bedeutet, dass wir uns wieder hören am 19. April ab 5.55 Uhr morgens, ganz früh. Dann sprechen wir unter anderem über ein Unternehmen aus unserer Stadt, das Lösungen entwickelt, um den Klimawandel zu bekämpfen und den Wechsel zu einer Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen. Bleiben Sie nicht nur uns gewogen, sondern natürlich auch gesund. Und deswegen sagen wir bis zum 19. April
auf Wiederhören.